undone.
Hi. Bevor es losgeht, folgender Hinweis. In diesem Podcast werden psychische Erkrankungen und sexualisierte Gewalt thematisiert. Geteiltes Leid ist eine Produktion von Andan. Mit besonderem Dank an Arbeit und Leben Thüringen für die Unterstützung.
Im Namen Jesu Christi. Der Sünde. Machtbereich des Teufels.
Im Januar 2022, da findet ein Mann eine Videodatei auf einem USB-Stick. Es ist nicht so, dass er danach gesucht hätte. Aber er wird die Datei sofort sichern. Denn das, was er dort sieht, schockiert ihn.
Ich hatte doch angekündigt, angedroht, dass noch ein, zwei dazukommen aus der Gemeinde.
Das Video wurde an einem Nachmittag im Sommer gedreht. Wir sehen einen Garten, blühende Hecken, eine rote Kletterrose an einer Hauswand. Ein paar Menschen haben sich dort zu einem Stuhlkreis versammelt. Die Leute sehen ziemlich durchschnittlich aus. Sie tragen Jeans, T-Shirts und Strickjacken. Die meisten sind so um die 50, manche deutlich älter. Und in diesem Stuhlkreis, da blicken sie alle auf eine Person. Eine junge Frau auf einem Stuhl im Schneidersitz. Sie hat dunkle Haare, sieht ein bisschen blass aus und dünn, sehr dünn. Ihr ganzer Körper wirkt kraftlos. Sie sitzt ein bisschen gekrümmt, schief. Und so klingt sie auch.
Es war so 600 nicht hart.
Doch, ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen.
Die junge Frau wird an den Schultern festgehalten, damit sie nicht vom Stuhl fällt. Das Video gibt es, weil es etwas Wichtiges festhalten soll. Etwas, das dieser jungen Frau passiert. Und der Mann, der dieses Video findet, der ist ihr Vater.
Also wenn ich auch noch annäherungsweise zu dem Zeitpunkt eine Ahnung gehabt hätte, in welchem Zustand die war körperlich, ich glaube, ich hätte wahnsinnig.
Name Jesu Christi, als Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christi, löse ich dich aus dem Machtbereich des Teufels.
Die junge Frau heißt Leonie. Das hier ist ihre Geschichte, wie sie da in den Garten kommt.
Also ich guck's nicht an.
In dieses Video.
Weil ich will sofort losheulen.
Es geht um eine gefährliche Verschwörungstheorie. Eine, die sich ausgebreitet hat. In Psychotherapiepraxen, Krankenhäusern, in seriösen Medien und in der Politik.
Ich sehe diese tief hängenden Wolken gerade da oben in den Bergen.
Wir sind in Neuenburg, in Baden-Württemberg.
Ich habe direkt Lust auf so eine Bergwanderung.
Ein pastelltürkises Haus am Berghang mit blassrosa Fensterläden.
Ah ja, hier ist die Klinge.
Diese 80er-Jahre-Farben, in denen das Haus gestrichen ist, die fallen hier an den Ausläufern des Schwarzwalds sofort auf. Hier wohnt Susanne Walz.
Hallo.
Geht. Das sieht ja ganz nett aus.
Wir gehen eine steile Holztreppe nach oben. In dem Haus hängen überall Lampen, bunte Tücher, Mobiles, Aquarellbilder in düsteren Farben, die Susanne Walz gemalt hat. Ihre schwarze Mischlingshündin begrüßt uns genauso herzlich wie sie.
Lass gut sein.
Susanne Walz hat hennarote Locken. Sie hat diesen sonnengeküssten Teint, den man hat, wenn man viel draußen im Garten werkelt und mit dem Hund spazieren geht.
Nee, der Kuchen ist nicht für dich.
Das ist mein Kollege Georg Schmidtmann. Wir haben die Reisen für diesen Podcast zusammen gemacht. Und auch wenn wir Kuchen mitgebracht haben, das hier wird heute kein typisches Kaffeekränzchen. Denn Susanne Walz will uns erzählen, was ihrer Tochter Leonie zugestoßen ist. Im Jahr 1997 ist Susanne Walz schwanger mit Leonie, ein Wunschkind und eines, das nach zwei Fehlgeburten wie eine Erlösung für die Eltern ist.
Also die kam ja auf die Welt, Hausgeburt, alles wunderbar, irgendwie Familie im Glück.
Das geht jetzt vielleicht etwas schnell, aber so war es auch. Das Glück, Das hält nicht lange.
Und meistens schießt ja so am dritten Tag die Milch ein und mir wurde das Kind beim Stillen quasi bewusstlos, ja, und hing dann da blau und ich habe geschrien wie am Spieß und dann sind wir ins Krankenhaus.
Die MedizinerInnen stellen bei Leonie eine Fehlbildung fest. Zwischen ihrer Speise und Luftröhre ist ein Loch, wo keins sein dürfte.
Und dann wurde sie operiert. Dann lag sie auf der Intensivstation irgendwie. Aber also nach dieser Operation war sie eine Woche lang im künstlichen Koma und beatmet. Und dann ist ihr da zweimal die Lunge nachts kollabiert. Und das war einfach, für mich war das der Ultra-Horror. Ich habe gedacht, jetzt habe ich endlich ein Kind auf die Welt gebracht, jetzt verliere ich es wieder. Sie war, glaube ich, 7 oder 8 Wochen alt, als wir dann wieder rauskamen nach 7 Wochen.
Mit der OP war Leonie auch nicht einfach geheilt.
Sondern die Speiseröhre hat nicht richtig funktioniert. Die Bronchien, also die Luftröhre war erweitert. Sie hatte dauernd Infekte. An Nachtschlaf war oft nicht zu denken.
Bis in Leonies Grundschuljahre muss Susanne Walz mit der Angst leben, dass ihre Tochter an einem Stück Essen erstickt. Oder die nächste Lungenentzündung diejenige ist, an der sie verstirbt. Dadurch, dass Susanne Walz ihre Tochter immer im Auge behalten muss, sind sie oft wie aneinander gekettet. Und manchmal ist diese Nähe unerträglich.
Und ich habe dann sicher auch nicht mehr adäquat reagiert. Also es gab auch Zeiten, da habe ich echt rumgeschrien oder auch habe auch schon mal Sachen durch die Gegend geworfen, weil ich echt nicht mehr konnte. Ja.
Heute blickt Susanne Walz anders auf diese Zeit.
Ich habe auch lange immer gedacht, das sind meine Kinder und ich muss dafür sorgen, dass alles läuft und dass er störungsfrei sozusagen seinem Beruf nachgehen kann.
Mit er meint Susanne Walz Leonies Vater, Ralf Walz. Heute ist Susanne Walz Lehrerin an einer Waldorfschule. Aber damals, da hat sie diese LehrerInnen-Ausbildung noch nicht. Leonies Vater ist Polizist und verdient das Geld für die Familie.
Ich glaube, das hätten wir uns beide einfach eingestehen müssen, dass wir beide eigentlich komplett überfordert sind. Ja. Ich würde mir da heute früher professionelle Hilfe suchen.
Aber die Hilfe, die kommt erst, als vieles nicht mehr so leicht zu reparieren ist.
Sie war 11, als es mit der Magersucht anfing. Ja.
Da kommt Leonie zum ersten Mal in die Psychiatrie. Nach ihrer Entlassung machen die Walz eine Familientherapie. Trotzdem hat Leonie ab da immer wieder Einbrüche, muss immer wieder in die Klinik. Als sie 18 ist, ist sie wieder für eine längere Behandlung auf einer Psychiatriestation. Und dort kommen noch mehr Diagnosen dazu.
Und die haben halt dann auch nochmal alle möglichen Sachen durchgecheckt. Da kam natürlich raus, sie hat auch massive Depressionen. Und die waren dann, die gesagt haben, es ist eine Borderline-Störung. Ja.
Borderline. Das heißt, Leonie hat Mühe, sich selbst zu spüren, ihre Bedürfnisse angemessen zu äußern. So steht es auch in einem Arztbrief. Als Teenie, da hat Leonie angefangen, sich immer mehr zurückzuziehen. Sie hat schon länger keine richtigen Freundinnen mehr. Gegen die Depression nimmt sie Medikamente.
Aber wenn es ihr schlecht ging, hat sie sich halt einfach selbst verletzt. Und manchmal so schwer, dass sie dann in dieses kleine Krankenhaus im Bretten musste, um genäht zu werden.
Susanne Walz kann gar nicht mehr zählen, wie oft Leonie im Krankenhaus war. Die Klinikaufenthalte sind zu einer traurigen Routine in ihrem Leben geworden. Bis sich eines Tages alles verändert.
Das muss im Jahr 2018 gewesen sein.
Damals ist Leonie 21 Jahre alt. Sie lebt dann nicht mehr zu Hause, sondern
in so einer Wohngruppe. Es hieß ambulant betreutes Wohnen für psychisch kranke junge Frauen.
Die Essstörung ist Leonie nie so richtig losgeworden. Und sie trinkt zu viel. Wodka oder anderen Schnaps. Sie trinkt so viel, dass es gefährlich wird.
Diese Abstürze, diese Alkoholabstürze, die haben nicht aufgehört irgendwie. Und das ist natürlich dann auch doof, wenn sozusagen das Kind anruft und sie hören schon, es lallt, irgendwie, es geht ihr nicht gut. Und das war wieder so ein Tag, das muss Ende November, Anfang Dezember 2018 gewesen sein.
Der 4. Dezember 2018 war das, 2 Tage vor Nikolaus.
Dann ist sie also wieder dort eingeliefert worden, wieder mit ihren 3 Promille oder was.
Als Susanne Walz in der Notaufnahme ankommt, Da ist Leonie wieder einigermaßen nüchtern.
Und
sie sagt,
sie möchte mir gerne ihre Therapeutin vorstellen, ob ich bereit bin, mit der zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich gut. So, sie hat immer, also meine Tochter hat immer nur erzählt, sie hat da jetzt eben jemanden, mit dem sie sprechen kann und es sei gut und sie hätte da Vertrauen und es sei prima und sie hätten täglich fast Kontakt und die wird sie sehr unterstützen und so.
Leonie hat diese Therapeutin vor ein paar Monaten bei den ganzen Behandlungen in der Notaufnahme kennengelernt, wegen Alkohol oder wegen Schnittwunden. Die Therapeutin stellt sich vor, schüttelt Susanne Walz die Hand. Sie ist um die 50, hat einen Bob mit Pony, eher groß für eine Frau. Die drei gehen in das Büro der Psychologin. Da steht ein Besprechungstisch mit zwei Stühlen davor. Der Boden ist mit taubenblauem Linoleum ausgelegt. Krankenhaus eben. Das, was die Therapeutin da sagt, das kommt für Susanne Walz vollkommen überraschend.
In diesem Sprechzimmer hat sie mir dann eröffnet, dass meine Tochter langjährig Opfer rituellen sexuellen Missbrauchs sei.
Ich bin Journalistin und Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Von anderen. Das ist Geteiltes Leid. Episode 1. Inside Leonie.
Wenn die Leonie zu Hause war, dann war sie ein unheimlicher Zeitfresser.
Das ist Ralf Walz, Leonies Vater. Wir besuchen ihn bei ihm zu Hause in einem Vorort von Karlsruhe.
Das heißt, sie hat meine geschiedene Frau jeden Tag gefühlt über Stunden beansprucht. Stunden, wo wir keine Zeit mehr hatten, eine Beziehung zu führen. Und ich habe mich immer mehr auch rausgezogen wahrscheinlich, glaube ich.
Ralf Walz trägt eine dunkelblaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Im linken Ohrloch einen silbernen Ohrring. Er ist sportlich, ein bisschen so, wie man sich Polizisten vorstellt.
Wie alt war sie denn da? 15. In diesem Trennungsjahr, wir waren noch gemeinsam im Sommerurlaub. Für meine geschiedene Frau war, glaube ich, klar, dass sie sich trennen wird. Mir war das nicht klar. Für Männer kommt das ja immer völlig unerwartet. Ich sehe jetzt... Ja, heute nicht mehr, aber damals war es auf jeden Fall für mich unerwartet. Einfach dieses wird schon gut gehen, das war so mein Credo, das war einfach kein Gutes. Wir sind über viele rote Ampeln gefahren, ja, also wir hätten sie einfach mal sehen können.
Ralf Walz lebt in einer Doppelhaushälfte mit seiner neuen Partnerin. Alles ist picobello ordentlich im Wohnzimmer. Die Couch und die Polsterstühle am Esstisch sehen aus wie frisch aus dem Katalog bestellt.
Ich habe mich dann relativ schnell entschieden, auszuziehen aus der gemeinsamen Wohnung. Also wirklich innerhalb von Wochen, zwei Wochen hatte ich eine neue Wohnung in der gleichen Straße, gerade 5 Häuser weiter unten.
Leonie und ihre beiden Geschwister sollen sich aussuchen, bei wem sie leben möchten. Leonie wählt ihren Vater.
Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Man kreidet mir ja an, dass ich ja gar nicht so eine richtige Vaterrolle genau eingenommen hätte, sondern eher die Freundrolle, die guter Kumpelrolle.
Ralf Walz arbeitet viel, ist wenig zu Hause. Bei ihm hat Leonie mehr Freiheiten als bei ihrer Mutter, kann ungestört zu Hause ihr Ding machen. Aber es ist nicht so, dass sie und ihr Vater sich wirklich gut verstehen.
Man konnte auch mit ihr praktisch kein Gespräch führen. Sie konnte ins Wohnzimmer kommen, sich aufs Sofa setzen und schlechte Laune verbreiten, alleine durch das, wie sie sitzt und welche Ausstrahlung sie hat. Wie ein Scheißhaufen von einem Hund.
Ralf Walz erzählt uns, die Freiheit, die Leonie bei ihm hatte, die hatte eben nicht nur Vorteile. Eigentlich hat sie beide überfordert. So richtig endgültig gespürt, hat er das an einem Tag, an dem Leonie einer ehemaligen Mitpatientin etwas nachmacht.
Sie hatte dieses Medikament genommen und sich Alkohol geholt. Clozapin oder irgend sowas war das. Ja, irgend sowas Fieses war das.
Clozapin. Das ist eine Art Beruhigungsmittel. Es wirkt stark dämpfend. Leonie bekommt es von ihren Ärztinnen gegen ihre innere Unruhe und die Stimmungsschwankungen. Zusammen mit Alkohol ist das Medikament sehr gefährlich. Schlimmstenfalls kann es tödlich enden.
Und da war es halt bei mir dann ab und zu mal doch die Alarmglocken durchgerasselt und ich gesagt, jetzt ist gut, jetzt ist Feierabend, ja.
Ralf Walz ahnt, wie gefährlich eine Vergiftung mit Alkohol und Clozapin ist. Er fährt Leonie in die Notaufnahme.
Und es war aber einfach so, dass die Leonie aufgrund ihrer, sagen wir mal, überragenden analytischen Fähigkeiten es geschafft hat, auch Psychiater, Psychologen zu überzeugen, sie wieder rauszuschicken. Morgens in die Klinik und abends war es wieder draußen.
Ab da hat Ralf Walz Angst, dass Leonie sich eines Tages etwas antut und er dann nicht zufällig zu Hause ist, wie dieses eine Mal. Leonie ist da 20 und zieht von zu Hause aus. In eine Einrichtung mit Betreuung, nach Bretten. Es stellt sich als die richtige Entscheidung heraus.
Sie hat sich auch sehr gut gefangen in dieser ersten Zeit, 2017, und hat dann ihre Realschulreifeprüfung abgelegt mit einer sehr guten Note.
Leonie hatte schon immer gute Noten, ihr ganzes Schulleben. Bei ihren LehrerInnen war sie oft die Lieblingsschülerin. Und für kurze Zeit, in dem betreuten Wohnen, da sieht es so aus, als würde Leonie doch noch die Kurve kriegen.
Aber ich vermute mal, im Frühjahr 2018 hat sie zum ersten Mal davon gesprochen, dass sie ja nur mit zwei Leuten hat sie als Vertrauensleute. Das eine war die Sozialtherapeutin oder die auf der Station, auf der Betreuungsgruppe. Und das andere, die hat sie nicht genannt, die andere sagte mir nicht. Und das war auch der Zeitpunkt, wo sie zum ersten Mal darüber gesprochen hat, dass ihr was passiert sei, worüber sie nicht sprechen könne.
Das sind die Monate vor dem Gespräch mit der Mutter, in dem Sprechzimmer mit der Therapeutin. Leonie ist da mittlerweile 21 Jahre alt. Sie verhält sich immer merkwürdiger, sagt Sachen, die sich ihr Vater nicht erklären kann.
Da in der Phase hat sie auch öfters mal, da hat sie dann gegenüber Dritten behauptet, ich würde sie ausspähen, ich würde sie verfolgen und solche Sachen. Da denke ich, hey, was soll das, wo kommt das her?
Immerhin gibt es weniger Streit mit ihrem Vater, seitdem Leonie im betreuten Wohnen lebt.
Sie hat auch immer mal wieder zu Hause übernachtet.
Und da erzählt Leonie ihrem Vater von ihrer neuen Diagnose. Sie leide an einer dissoziativen Identitätsstörung. Leonie sagt, sie ist gar nicht nur Leonie. In ihr würden mehrere Menschen, mehrere Identitäten leben.
Da hat sie auch dieses eine Bild gemalt, wie ihre ganzen verschiedenen Persönlichkeiten darstellt.
Dieses Bild, das hat Ralf Walz noch und zeigt es uns. Es ist ein einfaches DIN A4-Blatt. Unten steht das Datum, 23. November 2018. Und oben, in Anführungsstrichen und in Großbuchstaben, steht Inside Leonie.
Davor habe ich auf jeden Fall eher gezweifelt, aber ich glaube, ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, dass es wahrscheinlich meiner Tochter mehr hilft, wenn ich das annehme, was sie mir sagt und das nicht einfach als Blödsinn abtue, sondern sage, okay, dann ich schaue mir das gerne an, zeig mir das doch mal. Und da hat sie mir aufgezeichnet, wer denn das alles seien, ihre vielen Persönlichkeiten. Und hat mir das als Schaubild aufgezeichnet, also als Kreis mit vielen kleinen Kreisen und eben auch mit Orten, die wichtig sind für sie.
Insgesamt 9 kleine Kreise sind da aufgemalt. Innen drin stehen Namen wie Emma, Ronja, aber auch jungen Namen, zum Beispiel Aaron. Neben den Namen ist eine Zahl, das Alter der Innenperson.
Sie wollte mir eigentlich zeigen, zu dem Zeitpunkt glaube ich, dass es eben wahr ist, dass sie tatsächlich so viele Persönlichkeiten hat, dass ich ihr das glaube.
Zu dieser Zeit, da spricht Leonie immer öfter in der Wir-Form von sich, anstatt ich zu sagen. Und die Therapie, die Leonie davor gemacht hat, die hilft nicht gegen diese neue Erkrankung, sagt sie. Deswegen ist sie im Herbst 2018
auf der Suche nach einer neuen Therapie oder einer neuen Therapieeinrichtung. Und war dann auch mal wieder unterwegs und wollte diese eine Klinik angucken.
Ende November 2018 besichtigt Leonie eine Klinik in Hirsau. Das ist so eine halbe Stunde mit dem Zug südlich von Pforzheim.
Und ist an dem Tag auch über Pforzheim zurückgekommen. Ich wusste auch, dass sie unterwegs ist. Und an diesem Tag muss sie tatsächlich vergewaltigt worden sein. Also es war sehr bruchstückhaft. Ich habe nicht viel erfahren von ihr selber. Aber ich wusste, dass es eine polizeiliche Sachbearbeitung gab.
Von wem? Wie wussten Sie das?
Also, das muss mir die Leonie selber gesagt haben, dass sie auch bei der Polizei waren.
Diese Vergewaltigung, die ist für uns nur in Teilen rekonstruierbar. Was sicher ist, Leonie stellt sich kurz nach dem Vorfall in einer Klinik vor. Die Bereitschaftsärztin sichert DNA-Spuren und erstattet Anzeige bei der Kriminalpolizei. So hat es uns die Staatsanwaltschaft Karlsruhe auf Nachfrage mitgeteilt. Das Ermittlungsverfahren wird nach 3 Monaten eingestellt, weil kein Täter ermittelt werden kann. Von dem Tag an, an dem Leonie ihrem Vater von der Vergewaltigung erzählt, kündigt sie ihm gegenüber immer wieder an, dass sie untertauchen muss.
Da hat sie gesagt, sie muss verschwinden, sie geht in ein Frauenhaus, sie hat Angst oder sie muss weggehen. Und ich habe gedacht, okay, dann will sie jetzt flüchten, weil sie Angst hat, den Tätern wieder zu begegnen. Habe halt gedacht, okay, da ist irgend sowas im Busche. Sie hat tatsächlich Angst, den Tätern zu begegnen. Sie muss weg, aber sie kann mich dann nicht mehr sehen. Ja, sie muss auch den Kontakt abbrechen. Okay, ich habe es nicht ganz verstanden. Habe gesagt, okay, wenn es dir gut tut, dann mach das. Also ich habe aber ein starkes Bedauern bei ihr gespürt, dass der Kontakt abbrechen soll.
Irgendwann antwortet Leonie nicht mehr auf die Nachrichten ihres Vaters. Und nur wenige Tage später findet das Gespräch mit der Therapeutin statt. In dem Klinikbüro mit dem Linoleumboden, wo Leonies Mutter erfährt, dass ihre Tochter ein Opfer rituellen sexuellen Missbrauchs sei. Am 4. Dezember 2018, 2 Tage vor Nikolaus. Leonie kommt tatsächlich in ein Frauenhaus. Aber nicht ganz so, wie Ralf Walz denkt. Und vor allem nicht aus den Gründen, die er annimmt. Denn damals, im Sprechzimmer der Therapeutin, da erzählt die Psychologin Leonies Mutter zum einen, dass ihre Tochter...
Dass meine Tochter also langjährig Opfer rituellen sexuellen Missbrauchs sei.
Aber der Satz, der geht noch weiter.
Und es könne nur der Vater sein.
In Susanne Walz' Kopf rauscht es nur. Ritueller sexueller Missbrauch. Was soll das überhaupt sein? Und dann auch noch der Vater. Viele Jahre.
Ich meine, irgendwie, wir waren immerhin 18 Jahre verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Irgendwie, wir haben zusammengelebt. Ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, Sie wissen, dass unsere Tochter schwerst krank war, als sie auf die Welt kam und da wirklich Schlimmes durchgemacht hat mit dieser Operation und eine Woche im Koma beatmet und alles. Kann diese Traumatisierung nicht auch daher kommen? Nee, das sei völlig ausgeschlossen. Es kommt nur dieser rituelle Missbrauch in Frage.
Und die Therapeutin, die sagt noch viel mehr.
Sie hat gesagt, ihre Tochter geht schlecht, die ist in großer Gefahr und es sei jetzt ganz wichtig, dass sie ganz weit wegkommt. Am besten wäre es Ausland. Und dann hat sie mir das alles erzählt, dass sie mehrere multiple Persönlichkeiten hat.
Die Psychologin sagt, Leonie kann das Trauma des rituellen Missbrauchs nicht verarbeiten. Deshalb habe sich ihre Persönlichkeit in viele Anteile aufgespalten. Und die leben wie eigenständige Menschen in ihr. Leonie ist nicht nur Leonie. Die Personen in ihr seien verschieden alt und treten in verschiedenen Situationen nach vorne. Für Susanne Walz klingt es einfach nur wild. Sie guckt zu ihrer Tochter rüber.
Die saß da wie so ein kleines Kind, dem geholfen werden muss eigentlich. Und als sei das jetzt die Rettung. Die hatte völliges Vertrauen.
Wo kommt das plötzlich alles her? Was die Therapeutin da erzählt, das ergibt für Susanne Walz überhaupt keinen Sinn. Andererseits, würde das nicht endlich alles erklären?
Man hat so eine kranke Tochter und ich habe mir als Mutter viel hinterfragt und mir Vorwürfe gemacht, hätte vielleicht was falsch gemacht oder ob die Sache bei mir liegt. Also das dann so zu hören, da kommt man ins Wanken, ja, oder da, also da sind die Sicherheiten weg.
Nach dem Gespräch mit der Therapeutin, da geht Susanne Walz Leonies komplette Kindheit nochmal im Kopf durch. Sie kann sich überhaupt nicht erklären, wie, wo, wann die sexualisierte Gewalt an ihrer Tochter stattgefunden haben soll. Wegen Leonies Fehlbildung war sie ja immer da.
Also es muss ja auch Zeitfenster geben, wo solche Taten irgendwie passieren könnten. Und da hätte es kein Zeitfenster gegeben oder so, ja.
Trotzdem, sie nimmt die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann ernst. Sowas kann man ja nicht abtun.
Ich habe mir den Kopf echt zermartert, ob das sein kann, was sein kann, was nicht sein kann.
Sie sucht nach Spuren, nach Beweisen und findet etwas. Bei einer ehemaligen Nachbarin in Karlsruhe. Deren Tochter und Leonie waren in der Grundschulzeit enge Freundinnen.
Und da habe ich angerufen. Und dann hat mir die Mutter gesagt, ihrer Tochter wird es auch schlecht gehen, die sei auch psychisch krank. Also auch schon in der Psychiatrie gewesen. Und die hat auch so Ängste. Und die hätte Angst vor einem bestimmten Typ Mann. Da hat sie gemeint, ja, dieser Männertyp, vor dem ihre Tochter so Angst hätte, der würde schon so ein bisschen aussehen wie mein Ex-Mann. Ja. Das hat mich erschüttert. Auf der einen Seite wollte ich es und konnte es nicht glauben, aber das hat mich natürlich dann schon auch hat mich verunsichert. Also zu wissen, da ist jemand, der ist gleich alt, die sind eine Zeit lang gleich aufgewachsen, haben sich da bewegt und sie haben beide so Probleme. Das hat mich verunsichert, muss ich sagen. Ja.
Sie fragt auch Leonie, hat dein Vater dich missbraucht?
Aber sie hat ja gesagt, sie kann sich nicht erinnern, weil die Persönlichkeiten, die sich an diesen Missbrauch erinnern können, auf die hat sie jetzt keinen Zugriff.
Susanne Walz sucht weiter nach Hinweisen.
Dann habe ich versucht, mit unserem alten Kinderarzt Kontakt aufzunehmen, ob da in der Akte irgendwas steht. Ich habe ehemalige Nachbarn angerufen. Der hat mich ziemlich abgekanzelt. Irgendwie, da wäre nichts. Und so nach dem Motto, was mir einfällt, da anzurufen. Das kam dann so dazu, dass mein Ex-Mann mit ihr zum Geburtstag von einer Bekannten gegangen ist und die ich hinterher zu mir gesagt hat, die sind da aufgetreten, wie wenn sie ein Paar wären, wie wenn er da seine junge Geliebte mitbringt oder so. Das sind natürlich so Dinge, die hat man dann im Hinterkopf in dem Moment, wo man von einer Therapeutin mit sowas konfrontiert wird. Das hat da alles irgendwie mit reingespielt.
Für Susanne Walz erhärtet sich der Verdacht. Sie ringt mit einem unerträglichen Gedanken. Vielleicht ist es wirklich ihr Ex-Mann, Leonies Vater, gewesen. Leonies Therapeutin geht davon aus, dass der Vater sie immer noch missbraucht. Nicht nur das, er führe sie anderen Männern zu, sagt sie. Und deswegen gäbe es nur eine Lösung. Leonie muss so schnell wie möglich weg. Weg vom Vater, weil
der Vater eben versucht, uns auszuspionieren, Telefone abzuhören, was weiß ich was, Standort ausfindig machen. Und der dürfte nicht wissen, dass wir eben auf die Schliche gekommen sind. Und
die Therapeutin hat auch schon
irgendwas organisiert, ein Frauenhaus. Ich durfte aber nicht wissen, was und wo das genau ist, weil sozusagen, wenn ich es weiß, bin ich ja in Gefahr und auch dann wäre ich eine Quelle, die man eventuell anzapfen könnte und sowas.
Dass Leonie untertauchen soll, erscheint ihrer Mutter zwar irgendwie extrem, aber auch nachvollziehbar. Sie vertraut der Therapeutin.
Sie war natürlich sehr engagiert, ja. Und das war das eine. Und das andere war eben dieses Gefühl von größter Gefahr, Lebensgefahr, ja. Das war sozusagen, als würden meine Tochter und ich, als würden wir in realer Lebensgefahr schweben, als würden wir vielleicht ermordet werden, wenn das rauskäme oder so.
Susanne Walz unterstützt die Therapeutin dabei, Leonie weit wegzubringen. Zum Schutz vor weiteren sexuellen Übergriffen. Aber wenn die Angst um Leonie mal nachlässt, dann hadert sie doch mit dem Ganzen.
Bei mir fing es an zu rattern und habe ich auch gesagt, ich habe doch noch mehr Kinder, was ist mit denen, warum die nicht?
Leonie hat einen 3 Jahre jüngeren Bruder und eine 5 Jahre jüngere Schwester. Am Anfang wollte ihre Mutter sie aus all dem raushalten. Jetzt geht es nicht mehr.
Irgendwann habe ich sie vielleicht schon auch mal gefragt, und könnte es der Papa gewesen sein, aber also die haben das so, das war für die so aus der Welt irgendwie, dass ich gedacht habe, da muss ich auch nicht weiterbohren. Da kommt nichts, da komme ich auch nichts dran, ja.
Sie fragt die Therapeutin nach etwas Belastbarem, Hinweisen. Aber die Antworten irritieren sie eher, machen sie zum ersten Mal so richtig skeptisch.
Also sie hat dann auch noch Kinderpornografie ins Spiel gebracht, irgendwie, wo der viel Geld damit verdient hat. Aber ich sag, wo soll das viele Geld hingekommen sein? Ich habe davon irgendwie nie was bemerkt. Ja, das hätte alles gut versteckt auf irgendwelchen Konten oder sonst was.
Leonies Therapeutin erklärt, dass der Missbrauch in einem Kulturzentrum stattgefunden habe. Der Vater engagiert sich da in dem Verein ehrenamtlich, schon seit über 20 Jahren. Leonies Eltern haben sich in diesem Kulturzentrum sogar kennengelernt. Die Psychologin erklärt Susanne Walz, dass Leonie wie gehirngewaschen und fremdgesteuert werde durch die Täter. Die Täter, ja. Ein ganzes Täternetzwerk gäbe es da.
Weil sie ja so programmiert ist, dass wenn jemand ein bestimmtes Klopfzeichen an der Tür macht, dann ist sie ausgeschaltet und dann ist sie ein Automat und ist hörig sozusagen. Ja.
Die Täter sollen Leonie auf bestimmte Signale getrimmt haben, sagt ihre Therapeutin. Sie nennt es Mind Control.
Kann auch was anderes, eine Melodie am Handy sein oder so.
Und das erkläre, warum Leonie sich ihren Peinigern bisher nicht entziehen konnte. Genau diese Art der Manipulation sei typisch für rituellen Missbrauch. Doch bevor Susanne Walz sich Klarheit verschaffen kann, ist es auch schon zu spät. Leonie reist ab. Ihr Ziel ist geheim.
Die ist von Frau B. abgeholt worden und ist nach Karlsruhe gefahren worden und dort in Zug gesetzt worden, Richtung Norden. Und die hat ja wohl die SIM-Karte ausgetauscht. Also ich konnte meine Tochter nicht mehr auf dem Handy erreichen, die war weg.
Rituelle Gewalt und dissoziative Identitätsstörungen sind seit Jahrzehnten ein Thema. Ärztinnen und Psychologinnen forschen daran. Es gibt Studien, Fallberichte, Bücher und Weiterbildungen.
Wie viel Zeit haben wir? Das ist echt mal wichtig.
Ist das eine Frage an uns?
Ja, genau.
Okay.
Angelika Albach-Bialas arbeitet seit Jahren auf dem Gebiet. Sie ist Ärztin und Psychotherapeutin. Und sie hält regelmäßig Fortbildungen und Vorträge zur dissoziativen Identitätsstörung und rituellen Missbrauch.
Ich habe ja nun 2 Facharztausbildungen, eine in Kinder- und Jugendpsychiatrie, damit habe ich angefangen. Und im Zuge dessen war ich...
Angelika Albach-Bialas trägt eine dieser Steppwesten, die Rentnerinnen lieben. Auch Albach-Bialas könnte das längst sein. Rentnerin. Sie ist 75 Jahre alt. Aber sie praktiziert immer noch. Als Angelika Albach-Bialas zum ersten Mal von Persönlichkeitsspaltungen hört, da ist sie eine junge Ärztin.
Da sind wir in den 80er Jahren. Da hat das angefangen, dass das publiziert wurde. Und dann entdeckte man schon, dass es Persönlichkeitsspaltungen gibt. Und auch da ist ein Teil der Fachwelt, hat gesagt, naja, also eine Einfachspaltung kann ich mir noch vorstellen, aber eine Mehrfachspaltung kann es doch gar nicht geben.
Da beschäftigt sich die Fachwelt schon eine ganze Weile mit dem Thema, vor allem in den USA. 1973 erscheint ein Buch, Sybil. Es beschreibt die Psychotherapie einer Patientin, die 16 Persönlichkeiten haben soll. Es wird zum Bestseller. Kurz danach nimmt die Häufigkeit dieser neuartigen Diagnose rasant zu. Viele Ärztinnen und Therapeutinnen sehen sie skeptisch. Dennoch wird sie 1980 in das internationale Klassifikationssystem für psychiatrische Erkrankungen aufgenommen. Damals noch unter dem Namen Multiple Persönlichkeitsstörung. Und Anfang der 1990er Jahre kommt sie in den Diagnosekatalog der Weltgesundheitsorganisation und wird damit weltweit anerkannt.
Es sind ja zu 98% Frauen davon betroffen. Das Ganze basiert auf einem psychischen Schutzmechanismus eigentlich, der dann eingesetzt zum Einsatz kommt, wenn noch sehr kleine Kinder, in ihrem Fall vor dem 6. Lebensjahr, aber oft ist das ja auch noch viel früher, schwer traumatischen Erlebnissen ausgesetzt sind, und also Gewalterlebnissen ausgesetzt sind, die für sie psychisch nicht einordnbar, nicht bewältigbar sind.
Das, was den Kindern da passiert, damit meint Albach-Bialas auch organisierte sexualisierte Gewalt. Also mehrere Täter, die systematisch vorgehen. Von ritueller Gewalt spricht man, wenn eine Ideologie, Religion oder eine Sekte dahinter steckt.
Ich glaube, das Verhältnis ist 60-40. Also 60% sind auch mit religiös unterlegt.
Bei ritueller Gewalt, da steche ein Kult besonders heraus. Satanismus.
Die gibt es in ganz Deutschland, auf jedem Kontinent. Amerika ist auch sehr verseucht, ja. Also Satan ist der Gott. Und Satan freut sich, wenn Menschen leiden. Und Satan freut sich insbesondere, wenn die Kinder leiden. Und was gut ist, ist böse. Und was böse ist, ist gut. Also es wird alles auf den Kopf gestellt auch. Die ganze Werteordnung wird auf den Kopf gestellt. Und die Kinder werden da auch schon ganz früh gebrieft. Ja.
Diese satanistischen Sekten agieren im Geheimen, sagt sie.
Also Orte sind natürlich gerne Tiefgaragen, Bunker, Keller von irgendwelchen Burgen sind sehr beliebt.
Die werden nicht selten aufgehängt, Kopf unter.
Und dann wird ihnen meinetwegen wir erzählen auch unter Therapeuten in unseren Intervisionsgruppen, die wir brauchen, sehr gegenseitig da auch stärken. Erzählen wir uns möglichst wenig Details, aber das kann man jetzt mal kurz erwähnen. Dann wird ihnen ein Ball oder Ähnliches in den Mund gesteckt, damit sie nicht schreien können.
Bei ritueller Gewalt verfolge der Missbrauch einen ganz eigenen Zweck, sagt Albach-Bialas. Er dient dazu, die Kinder zu manipulieren, sie gefügig und hörig zu machen. Die Persönlichkeitsspaltung sei da nicht die Folge eines Traumas, sondern genau das, was die Täter haben wollen.
Man kann dann diese Anteile programmieren. Wenn man also so einem kleinen Kind große Schmerzen zufügt und dabei sagt, du musst das und das glauben oder du musst das und das tun, dann, sonst wird dir wieder so was Schlimmes zugefügt, dann greift das. Und dann sitzt das im Unbewussten und ist auch wirksam.
Und dann seien die Opfer zu allem fähig.
Und es gibt sogar Programmierungen hin auf Suizid. Also wenn du mal 35 bist, der Kult will Kinder, der Kult will junge, frische Menschen. Sie werden dann zu alt und sind dann eigentlich nur noch eine Gefahr für den Kult.
Das sei der eine Grund, warum Betroffene so schnell wie möglich aus dem Täternetzwerk herausgeholt werden müssten. Und der andere
ist wie viel Täterkontakt besteht noch? 2/3 der Patienten haben während der Behandlung Täterkontakt. Und ein Kollege hat das mal so formuliert, was wir vorne aufbauen, reißen die hinten wieder ab. Also indem sie die Patienten erneut traumatisieren.
Die erneuten Traumatisierungen führten zu weiteren Persönlichkeitsspaltungen, sagt Angelika Albach-Bialas. Und so könne keine Therapie je fruchten. Auch Leonies Therapeutin will, dass es ihr endlich besser geht. Und dafür muss Leonie an einem geschützten Ort untertauchen.
Ja, irgendwann war meine Tochter dann weg und dann war ja auch der Kontakt abgebrochen. Ich hatte dann keine Möglichkeit mehr, mit ihr Kontakt aufzunehmen.
Susanne Walz versucht, über die Therapeutin herauszufinden, wie es Leonie denn geht, wo sie ist. Sie ruft bei der Therapeutin an, schickt ihr E-Mails. Aber ab dem Moment, wo Leonie weg ist,
hat auch die Frau jeden Kontakt mit mir sozusagen verleugnet oder nicht mehr angenommen, oder ich konnte mit der auch keinen Kontakt mehr haben. Das heißt, ich wusste von einem Tag auf den anderen nicht mehr, wo meine Tochter ist und wie es ihr geht. Und ich meine, die war in einer völlig angeschlagenen und völlig labilen Verfassung.
Ein einziges Mal, da reagiert die Therapeutin doch noch. Susanne Walz darf ein letztes Mal zu ihr kommen, in das Sprechzimmer, in der Klinik in Bretten.
Zu dem Zeitpunkt habe ich 2 Monate im Ausnahmezustand im Grunde genommen gelebt. Ja. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen, was weiß ich was. Ich habe einen hohen Blutdruck entwickelt und mir ging es einfach total dreckig sowieso schon. Ich hatte oft mit so Schwindel Anfällen zu kämpfen. Und dann saß ich also da fix und fertig bei ihr in diesem Sprechzimmer. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll mich jetzt da so hinsetzen auf den Stuhl und soll die Augen zumachen. Und dann hat sie mir von hinten so die Hand auf die Schulter gelegt und hat mich dann gefragt, was ich fühle. Und dann habe ich gesagt, ich fühle nichts mehr, ist einfach nur höllisch schwindelig. Ja. Mir ging es halt an dem Tag so. Ja, und dann hat sie weitergemacht, hat sie, ich soll wieder die Augen zumachen und dann soll ich mir vorstellen, ich würde vor einem sich drehenden Karussell stehen. Also ich würde nicht mitfahren, sondern ich würde ein sich drehendes Karussell beobachten. Was jetzt wäre, sage ich mir, ist immer noch schwindlig. Und ich sage Ihnen, an die dritte Übung kann ich mich nicht mehr erinnern. Nach den drei Übungen setzt sie sich mir wieder gegenüber und sagt, Sie selber sind auch ein Missbrauchsopfer. Ja, und dann ist bei mir die Sicherung irgendwie durch, weil dann war mir klar, die Frau spinnt. Und dann bin ich da raus und habe da Scheiße, ich bin echt einer Betrügerin quasi aufgesessen, ja.
Die Namen der Menschen, die wir in diesem Podcast erwähnen, sind uns bekannt. Aus presserechtlichen Gründen dürfen wir manche nicht öffentlich nennen. Leonie und ihre Eltern heißen in Wirklichkeit anders. Geteiltes Leid ist eine Produktion von Andan. Autorin bin ich, Olga Herschel. Story Editor Keschrau Beros. Recherche und Producer Sören Musial. Redaktionelle Mitarbeit Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik Yannick Werner. Herstellungsleitung Cinzia Friedländer. Executive Producers Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Projektleitung bei Arbeit und Leben Thüringen Johannes Chemnitz. Cover Art Ram Studio. Wir danken allen, die sich für diesen Podcast uns anvertraut und mit uns gesprochen haben. Der Podcast Geteiltes Leid entstand im Rahmen des Projekts Hast du schon gehört, welches durch das Programm Demokratie im Netz der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wurde und vom Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben umgesetzt wurde. Zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und Arbeit und Leben Thüringen haben wir vor einiger Zeit ein interaktives Hörspiel zu diesem Thema gemacht. Unter www.unter-verdacht.de könnt ihr es hören.